Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Reisen ist wahrscheinlich für viele Menschen die liebste Freizeitbeschäftigung. Beim Reisen lernen wir nicht nur die Welt und andere Kulturen kennen, sondern auch immer wieder uns selbst. In den nächsten Minuten reisen wir hier gemeinsam, zumindest gedanklich. Und damit hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und in dieser Interviewfolge habe ich jemanden zu Gast, der aus dem Reisen einen Job gemacht hat, mehrere Jobs sogar. Er hat schon wahnsinnig viel von der Welt gesehen und gerochen und geschmeckt und er erzählt davon in seinen Büchern und in seinem ganz eigenen Podcast, der Weltwach heißt. Von ihm möchte ich deshalb gerne wissen, wie die Achtsamkeit und das Reisen kombiniert werden können. Herzlich willkommen, gerade zugeschaltet aus New York, Erik Lorenz.
Hallo René, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Hi.
Ich habe mich gefragt, weil du ja schon überall gefühlt warst, wir kommen gleich nochmal dazu, ob es noch irgendeinen Fleck auf der Erde gibt, wo du noch nicht warst, ob es eine Sache gibt, bei der du gerne nochmal zurückspulen würdest wollen und die nochmal intensiver fühlen, erleben würdest wollen, nochmal bewusster dieses Erlebnis haben wollen.
Das ist natürlich direkt, hätte ich auch nicht anders erwartet von dir, eine gute Frage zum Einstieg. Wahrscheinlich tatsächlich so die ersten Wochen in Australien, könnte ich mir jetzt im Rückblick vorstellen. Das war so ganz typisch nach dem Abitur meine erste größere, eigenständige Auslandsreise, Work and Travel Australien damals. Und ich bin danach zwar vielfach nach Australien zurückgekehrt und habe es auch sehr genossen, bei diesem ersten Aufenthalt noch sehr mit dieser Unsicherheit zu ringen, das erste Mal mich um Versicherung kümmern zu müssen, Autokauf, all diese auch unangenehmen Dinge. Hab's aber, glaube ich, dann wahrscheinlich auch schon verpasst, in den ersten Wochen und Monaten das Land selbst wirklich gänzlich für mich zu erfassen, sondern hatte sehr viel mit mir selbst zu tun. Ich glaube, das hatte wahrscheinlich in meiner Reisebiografie auch seine Berechtigung damals. Aber so dieses neue Erleben und Erspüren dieses Landes Australien, das mir dann am Ende so viel bedeutet hat, die Chance hätte ich ganz gern nochmal. Also gar nicht, dass ich bereue, wie ich es gemacht habe, aber es ist wie bei so einem Lieblingsfilm, den man gerne einfach nochmal zum ersten Mal sehen würde. Und die Möglichkeit gibt es aber natürlich nicht.
Ja, und du kannst natürlich nochmal nach Australien und alles dir nochmal anschauen, aber das erste Mal ist das erste Mal. Ja, ganz genau. Ja. Und da sind wir ja auch schon mittendrin im Thema Achtsamkeit, weil wenn wir reisen, dann ist es ja für die meisten Menschen so, dass das immer eine relativ kurze und limitierte Zeit ist. Viele reisen ja nicht beruflich und machen da einen Job draus, sondern man hat dann so Urlaub und man ist vielleicht eine Woche unterwegs, wenn überhaupt. Vielleicht auch mal, wenn man mehr Zeit hat, 3 Wochen, vielleicht einen Monat. Vielleicht nehmen sich manchmal Leute auch länger Zeit und machen so ein Sabbatical und sind ganz woanders. Und dann kommt ja aber super viel plötzlich in diese kurze Zeit rein. Man hat bestimmte Orte, die man sehen will, bestimmte Restaurants, wo man vielleicht hin will. Man reist noch zwischen den Orten hin und her. Das heißt, da ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie gelingt es mir denn überhaupt anzukommen, weil kurz vorher war ich vielleicht noch im Büro, habe gearbeitet, vielleicht auch besonders viel gearbeitet, gerade vor dem Urlaub, und weil noch ganz viel erledigt werden muss und noch ganz viele andere gebrieft werden müssen. Und plötzlich, nach ein paar Stunden Zug, nach ein paar Stunden Auto oder Flugzeug, bin ich ganz woanders und zack, stehe ich am Strand oder so.
Und soll und will jetzt plötzlich irgendwie umschalten.
Ja. Richtig, genau. Also was bedeutet denn für dich Achtsamkeit und Reisen?
Das echt eigentlich eine sehr, sehr schöne Überleitung geschaffen, denn auch das, was ich gerade so andeutungsweise zu Australien gesagt habe, passt ja eigentlich ganz gut genau dazu, was du gerade fragst. Ich glaube, so im Rückblick betrachtet, war ich damals einfach nicht so ganz bei mir. Also das war wahrscheinlich in anderen Worten das, was ich versucht habe, vorhin auszudrücken. Und ja, Achtsamkeit bedeutet ja grundsätzlich eben genau das, also auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein und jetzt nicht To-Do-Listen runterzureißen, sondern bewusst im gegenwärtigen Augenblick zu sein, möglichst ohne zu urteilen. Ich meine, das weißt du im Zweifel besser als ich. Ihr beschäftigt euch ja hier im Seven Mind Podcast genau damit aus allen Perspektiven. Aber genau wie du sagst, Achtsamkeit lässt sich natürlich auch aufs Reisen übertragen und zwar auf ganz vielfältige Weise. Und es lässt sich meines Erachtens nicht nur unterwegs gut praktizieren, sondern auch wirklich gut üben. So geht es mir zumindest. Nämlich, weil wir eben aus unserem Alltag heraustreten, nicht wahr? Also daheim, da haben wir eben unsere festgefahrenen Strukturen, unsere Routinen, die spielen wir mehr oder weniger automatisch durch, im Tun, auch im Denken zum Teil, hinterfragen das auch gar nicht großartig. Und unterwegs werden wir stattdessen hoffentlich gelegentlich mit Neuem konfrontiert, wenn wir jedenfalls der Versuchung widerstehen, allzu rigoros zu planen, sondern eben auch mal Raum lassen für Überraschungen, für Unwägbarkeiten, vielleicht auch für eine kleine Zumutung hier und da. Und durch dieses Herausgelöstsein, durch diese Auseinandersetzung bietet sich die Chance, dem allem ganz bewusst zu begegnen und hoffentlich auch was zu lernen. So in der Anmoderation auch schon sehr schön auf den Punkt gebracht, dass man natürlich was lernt über die Welt, über die Orte, die man besucht, über ihre Menschen, aber idealerweise und hoffentlich auch über sich selbst, hast du ja genauso schon angesprochen. Und dieses, die Welt und sich selbst neu kennenlernen, das öffnet natürlich wunderbar Türen für eine achtsame Auseinandersetzung mit alledem, also mit der Welt und mit sich selbst. Das erstmal nur so als Reflexion dessen, was du gesagt hast, weil ich das sehr schön fand. Und wie geht das, ist natürlich eine große Frage, denn ja, das hast du auch angedeutet, im Alltag, da hetzen wir alle gefühlt mittlerweile von To-Do zu To-Do, versuchen das dann oftmals leider eben auch beim Reisen, weil sich das gar nicht so leicht ablegen lässt. Also der Drang zu maximieren, zu optimieren, möglichst viele Sehenswürdigkeiten abzuklappern, Erlebnisse zu sammeln, lässt sich schwer ablegen. Und das erinnert mich an ein Gespräch, das ich vor längerer Zeit mit dem Schriftsteller Ilya Trojanow hatte. Der hat diesen Wunsch innerhalb kurzer Zeit unglaublich viel zu sehen und abzuarbeiten, in einem unserer Weltwachgespräche mal als eine Art Wahrnehmungsraffgier bezeichnet. Hat sich auch verständnisvoll gezeigt. Klar, es passiert uns allen, aber ich fand das sehr prägnant, um sich selbst zu vergegenwärtigen, dass es sich vielleicht doch auch lohnt, den Versuch zumindest zu unternehmen, sich dieser Raffgier dann doch hier und da auch mal zu entziehen.
Ja, weil man sonst vielleicht auch so übersatt möglicherweise wird durch diese Raffgier. Und das Schöne ist ja, der Urlaub, der hat ja oft einen ganz anderen Rhythmus als der Alltag. Und dadurch ergeben sich auch ganz neue Möglichkeiten, weil man nicht so viel im Büro sitzt, weil man nicht pendelt, sondern weil plötzlich der Tag ganz anders gestaltet werden kann. Und die Sinne sind dann plötzlich ja auch viel wacher und offener für Neues. Ich weiß zum Beispiel, ich war jetzt vor kurzem für 3 Wochen in Südfrankreich und habe dem Winter ein bisschen Ade gesagt, hier in Berlin. Und da stand ein Riesenrad in Nizza. Und das ist natürlich nicht das erste Riesenrad, was ich mal gesehen habe. Hier in Berlin gibt's auch öfter mal ein Riesenrad. Aber da komme ich nicht so auf die Idee zu sagen, jetzt fahre ich Riesenrad. Und dann habe ich es da stehen sehen und habe mir gedacht, oh ja, ich habe so ein bisschen, also ich habe jetzt nicht Höhenangst, aber bin irgendwie nicht so mutig erzogen worden und ich war mit meinen Eltern, glaube ich, nie auf dem Riesenrad. Und dann dachte ich mir, ja, das mache ich. Einen Tag hier, wo ich bin, werde ich das Riesenrad nehmen. Und dann ging es langsam schon zum Ende dieser 3 Wochen zu.
Also hast du es auch ein bisschen hier ausgezögert noch, ja?
Ja, genau. Und dann habe ich irgendwann, da war so ein schöner Tag mit dem Licht, das war einfach sehr schön, habe ich gedacht, so heute muss es sein, heute mache ich es. Und dann habe ich richtig so ein Kribbeln gespürt, aber das war eben schön, weil ich wusste ja, heute ist der Tag der Tage, wo ich auf dieses Riesenrad gehe. Und ja, in Berlin komischerweise hätte ich das jetzt vielleicht nicht so gemacht, weil man ja dann nur so sieht, ja, da ist ein Riesenrad, aber ich muss ja hier vorbei von A nach B. Und dadurch erlebe ich zumindest immer, dass so ein Urlaub was ganz Schönes ist und mir gelingt es auch so Routinen, die ich doof finde bei mir, zu durchbrechen leichter. Also ich kann früher schlafen gehen im Urlaub, ich esse gesündere Sachen im Urlaub und all solche Sachen. Und deshalb vielleicht nochmal die Frage an dich.
Darf ich dich ganz kurz was dazu fragen? Also ich finde es ein sehr schönes Beispiel, genau eben dafür, diesen Routinen zu entfliehen. Und klar, notgedrungen haben wir im Alltag gewisse Routinen, anders würde man das ja auch alles gar nicht handeln können. Führt aber natürlich hier und da auch zu Scheuklappen, bis hin dazu, dass man auch, ich weiß nicht, am Supermarkt vielleicht sich auch in der Kasse ganz anders verhält, im Urlaub viel eher mal bereit ist, auch einen Smalltalk anzufangen und einfach ja anders eingestellt ist gedanklich. Und das führt dann eben zu solchen Sachen wie dem Riesenrad. Wenn wir über die Sinne sprechen und über die Wahrnehmungsintensität jetzt dieses Moments für dich, wie war es denn dann am Ende? Hattest du vor allem Angst? Also war das eine Konfrontation in erster Linie mit dieser Höhenangst, was ja auch eine absolut wertvolle Erfahrung wäre? Oder war das eher ein Gefühl dann dieser Ruhe, weil du gemerkt hast, naja, nach 10, 20 Minuten, eigentlich ist es gar nicht so schlimm und jetzt kann ich mich voll darauf fokussieren, diese Gegend, die ich jetzt schon seit ein paar Wochen erkundet habe, aus einer ganz anderen Perspektive mal zu bestaunen.
Ja, es war vielleicht sogar eher die Angst vor der Höhenangst. Ja. Also so diese Sorge, oh Gott, was kann da passieren? Und dann, das Coole war, es waren kaum Leute, die Lust hatten auf Riesenradfahren. Also da waren, glaube ich, 3 Gondeln nur besetzt und dann ging es so langsam los und es ruckelte so. Und das war schon so ein Moment von, oh Gott, jetzt sterbe ich bestimmt. Und meine Mutter sagt dann, ja siehst du, warum bist du damit auch gefahren? Also, und dann hat es aber einfach total Spaß gemacht. Und es wäre toll gewesen, wenn es, glaube ich, 15 Minuten gewesen wäre. Ich glaube, so lange war es gar nicht. Und es war aber ganz cool, weil wir, das waren nur so 3 Kabinen hintereinander, die besetzt waren. Und die haben uns dann nach ein paar Runden dann einfach oben gelassen für ein paar Minuten, sodass wir wirklich vom höchsten Punkt über die Stadt schauen können. Und das war einfach genial, weil das ist so fast am Strand von Nizza, so ganz knapp in der Altstadt drin. Und man kann über diese alten italienischen Bauten, die es da tatsächlich gibt, schauen und dann in diese französischen Bauten und gleichzeitig auf dieses blaue Meer. Und ich habe Fotos gemacht mit allen Kameras, die ich dabei hatte und dachte, ja, ich könnte jetzt hier noch viel länger drin bleiben. Also das ist dann doch eben diese schöne Erfahrung wieder. Ich habe es überlebt und es war auch noch schön und was dann ja eben auch die Komfortzone so schön erweitert.
Und es ist eben eine schöne Metapher, finde ich, weil es eben keine Achterbahn war, hättest du ja auch machen können, wäre noch ein bisschen aufregender gewesen, noch eine stärkere Konfrontation mit der eigenen Angst, aber ein Riesenrad ist ja doch eher was, naja, Geruhsames und das ist eben jetzt genau das Beispiel, das du für all das bringst und das ist eben auch, wenn wir jetzt nochmal zum Thema, naja, Entschleunigung, Achtsamkeit und all diese Themen zurückkehren, das, was ich auch selbst immer wieder erfahre und auch in all diesen Gesprächen im Weltwach-Podcast, wo ich mich ja tendenziell mit Menschen unterhalte, die ein sehr aufregendes Leben haben, ne? Bear Grylls, Reinhold Messner, Jane Goodall, die sitzen jetzt nicht den ganzen Tag vorm Ofen, sondern die haben im Zweifel sehr extreme Erlebnisse hinter sich. Aber vor allem erzählen sie immer wieder auch besonders mitreißend von bedeutungsvollen Momenten der Ruhe. Also bedeutungsvoll jetzt nicht im Sinne von Rekorde brechen, sondern persönlich bedeutungsvoll. Und ich finde es nur ganz interessant, dass du genau das auch gerade auch machst mit diesem Riesenrad.
Bedeutungsvoll, das finde ich auch nochmal interessant an der Stelle. Also etwas, was man auch dann tatsächlich nochmal ganz anders aufnimmt und spürt und auch abspeichert. Es hat eine Bedeutung plötzlich. Es ist nicht was Alltägliches. Und ich habe mich gefragt, hast du bestimmte Routinen, die du beim Reisen entwickelt hast, auf die du zurückgegriffen hast, um eben achtsam, du hast vorhin gesagt, so bei mir sein bedeutet Achtsamkeit für dich, um tatsächlich bei dir zu sein, aber eben auch beim Ort zu sein oder bei der Kultur zu sein und eben wirklich auch anzukommen und nicht dieses Australien-Erlebnis, was du geschildert hast, zu haben, sondern tatsächlich eben dieses Achtsame, weil das stelle ich mir bei dir eben noch besonderer vor, weil du so in vielen Orten bist und da auch für deine Sinne, für dein Gehirn dann eben nochmal so Routinen vielleicht hast, die dir helfen, anzukommen und da zu sein, so wirklich.
Ja, ist ehrlich gesagt auch für mich mitunter eine Herausforderung, will ich gar nicht anders darstellen, als es ist, denn auch ich bin natürlich ganz begeistert, wenn ich an einen neuen Ort komme und die Zeit vielleicht auch begrenzt ist, möchte ich natürlich auch bestimmte Dinge sehen, erfahren, erspüren und so weiter. Und trotzdem, weil ich eben auch weiß, dass ich diese Tendenz habe, versuche ich dem mehr oder weniger bewusst entgegenzusteuern. Und also für mich dieses ganze Thema achtsame Reisen, um mir das selbst gegenwärtig zu machen, versuche ich eigentlich immer so zu zergliedern in die Innenperspektive und die Außenperspektive. Und das hast du gerade auch schon angesprochen. Also zum einen eben das Bei-sich-Sein und zum anderen aber auch natürlich der Wunsch, das, was man da sieht und besucht und erfährt, auch achtsam wahrzunehmen. Also die Außenperspektive, das wäre für mich die Frage, ganz generell formuliert, wie reisen wir so, dass wir achtsam mit unserer Umwelt umgehen, mit unseren Destinationen, mit unserem Planeten? Und die Innenperspektive wäre für mich die Frage, wie können wir uns unterwegs an fernen Orten, an fremden Orten, vielleicht aber auch einfach generell in der Natur, das kann ja auch in der Nähe sein, daheim sein, wie können wir uns da ein achtsames Mindset zurechtlegen und zu eigen machen? Und ein Werkzeug, das ich für Letzteres, fange ich vielleicht mal damit an, mit dieser Innenperspektive, für mich immer ganz gerne nutze, um eben auch davon abzulassen, jetzt irgendwelche To-Do-Listen abzuklappern oder Sehenswürdigkeiten unbedingt fotografieren zu wollen, ist, mich auf Details zu fokussieren, Ruhe zu finden, runterzukommen. Muße ist da natürlich auch ein ganz großes Wort, hatte ich auch mal eine ganze Folge Muße beim Reisen mit dem Wissenschaftsjournalist Ulrich Schnabel, fällt mir nur gerade ein, also über die Schwierigkeit und aber auch über die Wichtigkeit, Momente der Ruhe und des Durchatmens einzubauen und eben dann auch mal unterwegs ganz ruhig seiend nach innen zu reisen. Und um das mal konkreter zu machen, also ich versuche das persönlich, indem ich mir so kleine Aufgaben stelle unterwegs. Und da möchte ich auch nochmal, weil ich die so schön fand, aus deiner kleinen Einführung von vorhin zitieren. Da hast du, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sowas gesagt wie, Erik war schon ganz viel unterwegs, der hat schon ganz viel gesehen und gerochen. Also du hast schon auf diese Sinnesdimension angespielt. Und ein Sinn, der natürlich auch beruflich, aber auch aus meinem Interesse heraus bei mir eine besondere Rolle spielt, ist natürlich auch das Hören. Also ich habe auch schon ganz viel gehört und ich finde es persönlich immer wahnsinnig spannend, unterwegs Geräusche zu jagen. Und dann, wenn ich eins finde, das mir gefällt, zu verweilen und zu lauschen. Das kann natürlich ein Markttreiben sein, klar, das kann aber auch ein Flussrauschen sein, Regen, abendliches Grillenzirpen, die vielfältigen Geräusche des Waldes, also das Rascheln der Blätter, das Knacken, das Plätschern, das Zirpen und dann einfach mal da zu sitzen und sich dieser behaglichen Klangkulisse hinzugeben, das erdet mich dann und das lässt mich auch eine Verbindung aufbauen zu diesem konkreten Ort und dem Wesen, der Atmosphäre, die dort herrscht, in dem ich mich gerade befinde. Und das geht aber natürlich nicht nur mit Geräuschen, klar, sondern es geht ja dabei grundsätzlich einfach um das Ziel, empfänglich zu werden für Details. Das kann ja auch beim Gehen genauso funktionieren, also mit dem Fokus auf die eigenen Schritte, sich einfach mal darauf zu konzentrieren. Wie fühlt sich der Boden unter den Füßen an? Erde, Pflastersteine, Beton, alles ganz anders. Und eben nicht nur sich ablenken zu lassen vom Verkehrschaos, was vielleicht um mich herum herrscht, oder von den Menschenmassen, die an mir vorbeiströmen. Und klar, also für mich persönlich geht all das besonders gut in der Natur. Deswegen begebe ich mich auch besonders gerne in die Natur. Aber derlei kleine Herausforderungen kann man sich, glaube ich, ganz viele suchen, jeweils davon abhängig, was zu einem selbst passt und was natürlich auch so halbwegs zu dem Ort passt, an dem man sich dann gerade befindet.
Welche Klangkulisse würden wir jetzt bei dir in New York hören?
Na gut, dann kommt es drauf an, wo wir uns befinden, klar. Also wenn ich hier versuche, achtsam unterwegs zu sein, und das versuche ich tatsächlich manchmal, dann ist es eine besonders große Herausforderung, das möchte ich gern zugeben. Aber selbst das, also selbst wenn auf den ersten Blick, auf den ersten Gedanken sich die Klangkulisse nicht so anbietet für dieses achtsam unterwegs sein, selbst dann und gerade dann lohnt es sich aus meiner Sicht, es doch zu versuchen. Also das Erste, woran ich jetzt denke, ist das fiese Kreischen und Quietschen der U-Bahn-Bremsen. Also wenn hier in New York eine U-Bahn einfährt, was ja im Minutentakt passiert, wenn man an einer Station steht, dann hat es das auditiv schon in sich. Und dann trotzdem einfach mal die Augen zu schließen und zu versuchen, kein Unwohlsein zu entwickeln, will ich es mal diplomatisch ausdrücken, sondern urteilsfrei diesen Klang wahrzunehmen und sozusagen zu betrachten auf der Audioebene. Das ist für mich so ein Ding, was ich manchmal praktiziere. Und das bringt mich tatsächlich so ein bisschen runter. Denn auch ich, wenn ich hier in der U-Bahn unterwegs bin mit diesen ganzen Menschenmassen, das ist oft mit Stress verbunden, möchte ich schon sagen. Also auch ich hetze hier durch die Gegend und mache und tue, genau wie alle anderen auch. Ist einfach eine Stadt mit einer hohen Taktung. Und zusätzlich dann an den Straßen natürlich überall die Sirenen. Also es schrillt und schreit die ganze Zeit. Und dann einfach mal kurz innezuhalten und sich diese Geräusche zu vergegenwärtigen, das bringt mich dann manchmal wieder so ein, zwei, naja, km/h gedanklich runter. Aber klar, also ich bin natürlich auch wahnsinnig gerne im Central Park unterwegs. Da ist es dann wieder was ganz anderes. Da gibt es unendlich viele Musiker im Sommer, ein Vogelkonzert, sondergleichen. Und natürlich aber auch die Leute, die schwatzen und schlendern. Da ist die Klangkulisse deutlich vielfältiger und macht es dann auch leichter, wirklich mal abzutauchen.
Ja, auch so technische Geräusche, so auch diese Feuerwehr zu hören oder die Taxis vorbeifahren, zu sehen, wie man es aus den Filmen kennt. Das ist ja auch schön und bedeutet ja auch ein Ankommen und Realisieren, dass man plötzlich in so einer Stadt ist, die man aus den Serien und Filmen natürlich so kennt. In Nizza zum Beispiel hat die Straßenbahn so einen ganz kleinen Ton immer von sich gegeben. Einfach nur so ein ganz kleines Pling immer so. Ich kann es nicht gut nachmachen. Und das klang wie so ein 20er Jahre Telefon oder so, habe ich mir das vorgestellt. Und das macht die eben, damit die Fußgänger das immer realisieren, dass da eine Straßenbahn ganz leise vorbeikommt, hat die immer so ein kleines Pling. Und ja, das finde ich auch total schön, sowas eben, dass einem das auffällt, dass man irgendeine Assoziation dazu hat, also auch in so einer Stadt sowas zu entdecken. Angenommen, man würde jetzt sagen, Erik, du musst dich jetzt entscheiden, bis zum Ende deines Lebens, du darfst nur noch in Städte reisen oder nur noch in die Natur reisen. Wofür würdest du dich dann entscheiden?
Also die Entscheidung würde mir, ich hatte jetzt schon Angst, oh je, es wird eine schwere Frage, aber die ist leicht, also dann definitiv in die Natur. Mag vielleicht überraschend anmuten angesichts der Tatsache, dass ich in New York lebe, aber das ist definitiv ganz klar dann die Entscheidung, ja.
Also würdest du auf alle anderen Städte verzichten? Also kein Sydney, kein London, kein Berlin, alles, kein Paris?
Du, also wenn du mir die Wahl lässt, würde ich immer gerne in einer Stadt leben und dann meine Freizeit, meine Urlaube, meine Reisen naturnah verbringen. Deswegen mache ich es ja genauso auch. Ich würde jetzt ungern komplett aussteigen und irgendwo in Wald in Kanada für die nächsten 10 Jahre ziehen. Das wäre mir persönlich dann etwas zu geruhsam. Aber wenn du mich jetzt vor die Wahl stellst und mir nur eines von beidem lässt, dann ist die Entscheidung klar. Also genau deswegen bin ich ja auf meinen längeren Reisen eben auch immer wandernd unterwegs oder tauchend oder ich in der Wüste, im Dschungel, wo auch immer. Also das sind die Orte, an die es mich zieht und in denen ich die größte Wahrnehmungsintensität dann auch verspüre, an denen ich am glücklichsten bin, definitiv.
Wo warst du noch nicht?
An ganz vielen Orten. Also ich bin kein Ländersammler, deswegen, da gibt es noch ganz viele weiße Karten auf meiner Reiselandkarte. Es hängt auch damit zusammen, dass es mich besonders wieder an Orte zurückzieht, muss ich sagen, die ich schon besucht habe, die ich auch schon eigentlich ganz gut kenne. Also ich war schon allein, ich weiß gar nicht mehr, 3 oder 4 Mal insgesamt bestimmt ein Dreivierteljahr im kleinen südostasiatischen Land Laos, wo die meisten, wenn sie überhaupt mal dort sind, höchstens eine Woche verbringen, weil ich es dann auch wahnsinnig spannend finde, nach ein paar Jahren, gerade an so einen Ort, an dem auch so viel passiert, an dem sich so viel entwickelt, zurückzukehren und dann eben nicht nur eine Momentaufnahme zu haben, sondern auch einen Vergleich im Zeitverlauf und dann lässt sich dadurch, glaube ich, das Land einfach noch viel, viel besser verstehen, wenn man eben nicht nur einmal sieht, in dem Fall jetzt, ach ja, das naturnahe, die schönen fotogenen Bambus- und Basthütten, sondern 5 Jahre später zu sehen, mein Gott, das ist Wahnsinn, die entwickeln sich innerhalb von 20 Jahren in einem Tempo, da haben wir in Europa 200 Jahre für gebraucht. Zum Teil, was macht das mit den Menschen, sozial, politisch, kulturell? Naja, also ich schweife ab, aber deswegen gibt es noch ganz viele freie Flecken. Ich würde wahnsinnig gern Neuseeland sehen. Ich habe es dann immer wieder nur nach Australien geschafft, weil ich dort dann auch viele Freunde gefunden hatte. Ich war bisher nur in Anführungszeichen in Tansania in Afrika ausführlicher unterwegs. Nächstes Jahr geht es hoffentlich nach Uganda, aber mir fehlt noch ganz, ganz viel Afrika. Ja, also da könnte ich dir jetzt viel aufzählen. Ich war viel in Asien unterwegs, Australien, habe viel Zeit in Hongkong verbracht, Nordamerika, Südamerika. Aber es gibt im Detail auch noch ganz, ganz viel zu entdecken und im Zweifel noch viel, viel mehr im Vergleich zu dem, was ich schon gesehen habe. Und auch das, was ich schon gesehen habe, auch damit bin ich noch nicht fertig. Es ist ja am Ende, wenn man reist und nicht wirklich an einem Ort lebt, doch auch eher so ein Schürfen an der Oberfläche.
Wahrscheinlich unterscheiden sich ja Menschen beim Thema Reisen auch in dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, nämlich dass man entweder sagt, ich komme immer wieder zurück zu einem Ort und ich habe einen Ort oder mehrere Orte gefunden, die mich im Laufe eines Lebens irgendwie auch tragen und da bin ich auch neugierig auf die Veränderung und gleichzeitig auch freue ich mich auf das, was immer noch genauso ist wie früher, weil man sich da zu Hause fühlt oder irgendwie wohlfühlt und da abschalten kann. Ich glaube, Ostsee ist für ganz viele Menschen sowas, so wenn man allein in Deutschland schon mal schaut oder dass sie sagen, so nach Warnemünde oder St. Peter-Ording an der Nordsee oder ja, andere Orte auch, wo man immer wieder hinkommt, bestimmte Skigebiete vielleicht auch oder Wandergebiete, auch Nizza. Ich war zum 3. Mal zum Beispiel jetzt da und finde es total genial, wie viel ich auch noch nicht gesehen habe und wie schön auch so ein Ankommen dann bedeutet. Und dann gibt es, glaube ich, ja eben diese Menschen, die eben sagen, nee, ich war jetzt da, ich habe es gesehen und jetzt will ich gern das nächste sehen und den nächsten Kontinent erkunden und so weiter. Also auch das unterscheidet uns ja, glaube ich, auch nochmal ganz stark beim Reisen.
Ja, absolut, definitiv. Und ja, wie ich schon skizziert habe, also mich begeistert beides. Ich mag es auch sehr, an Orte zurückzukehren, die ich eigentlich schon ganz gut kenne. Und es ist ein tolles Gefühl, wenn sich dann auch in der, in Anführungszeichen, Ferne so ein Gefühl von Heimat einstellt. Also es ist eigentlich ein wunderschönes Gefühl, ganz weit weg zu sein und sich trotzdem ein Stück weit auf einer gewissen Ebene, vielleicht auch einfach, weil man 2, 3 richtig gute Freunde dort gefunden hat, bei vorherigen Aufenthalten, zu Hause zu fühlen. Deswegen definitiv kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Und gleichzeitig in meinem Fall ist die Neugierde auf das, was da noch so ist und was ich noch nicht kenne, noch nicht gesehen habe und auch natürlich auch noch gar nicht verstanden habe, viel zu groß, als dass ich nicht die Lust verspürte, auch weiterhin aufzubrechen. Die Mischung macht es dann in dem Fall einfach, in meinem Fall. Jeder Reisende ist da anders, genau wie du sagst.
Und du hast ja von den Klängen erzählt, dass du dir so die Challenge suchst, bestimmten Klängen nachzuspüren und Klänge zu erkunden. Und du hast noch was Neues gestartet, einen neuen Podcast, wo es um Klänge geht. Und du hast mit Seven Minds zusammen jetzt auch an etwas gebastelt, wo es auch um Klänge geht. Und da kann man nämlich 2 Reisen in der Seven Mind App mit dir mitmachen. Und vielleicht magst du uns mal von deinem neuen Projekt und von diesen Klängen genauer erzählen.
Ja, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir gerade besprochen haben, nämlich der Umstand, dass zumindest ich es sehr mag, das Reisen zu verbinden mit dem Achtsamsein, das für mich selbst auch einfach zu trainieren, weil da ist bei mir auch noch viel Luft nach oben, ehrlich gesagt. Ich bin auch oft hektisch unterwegs im Leben und das eben insbesondere auf der Audioebene. Und ja, im Weltwach-Podcast, den haben wir ja schon angesprochen, da beschäftigen wir uns ja nun seit vielen Jahren mit Reise- und Abenteuerthemen in ganz, ganz vielen Interviews. Und so ist die Idee entstanden, das eben nicht nur auf meinen eigenen Reisen zu kombinieren, das achtsam unterwegs sein und das unterwegs sein, sondern eben auch in einem eigenen Podcast und deswegen jetzt eben der Podcast Weltwach Klangreise, wo wir versuchen, das Reisen als Thema mit dem Thema Achtsamkeit, Entspannung, Meditation zu kombinieren. Das heißt also, wir haben in den letzten Jahren bei uns im Weltwach-Team ganz, ganz viele Geräusche gesammelt von unterschiedlichen Orten. Das können Bergbäche sein in Nordirland, das können Gnus und Zebras bei der Great Migration in Tansania sein oder irgendwelche Vogelkonzerte im Dschungel Costa Ricas. Also Geräusche von ganz konkreten Orten, die wir dann verweben zu Entspannungsgeschichten, Klangreisen. Also Geschichten, die verbunden sind mit Geräuschen, die auch wirklich genau dort aufgezeichnet wurden, an den Orten, über die wir sprechen und eben nicht aus irgendwelchen Soundbibliotheken stammen. Und genau wie du sagst, wunderbarerweise, das passt ja sehr, sehr schön zu Seven Mind. Ihr seid ja nun die Experten schlechthin für Achtsamkeit, für Entspannung, haben wir in diesem Zusammenhang auch, wie ich finde, eine schöne kleine Kooperation gemacht. Und zwei unserer Folgen in einer exklusiven Variante für 7Mind, für die App, gibt es eben jetzt auch bei euch. Und in diesen Folgen brechen wir auf, zum einen, wenn ich mich richtig erinnere, in ein Kloster in Nordportugal und geben uns dort der Geschichte und dieser schönen, historisch angehauchten Anmut dieses Ortes hin, hören den Springbrunnen zu, vernehmen das Hallen in den uralten Gängen, in diesen Gemäuern, und in einer weiteren Geschichte, in einer weiteren Kopfreise begeben wir uns nach Costa Rica in den Dschungel und geben uns dort den Geräuschen hin. Also so ein bisschen Kulturgeschichte und so ein bisschen Natur. Das sind so die zwei Portionen, diese zwei Komponenten, die ihr da gerne mal ausprobieren könnt, wenn ihr mögt.
Also einmal der Regenwald, Natursounds und Tiersounds und auch Regen wahrscheinlich, und dann die Kulturstätte in Portugal. Und ja, man kann sich das jetzt schon vorstellen, wie du es gerade erzählt hast, diese großen Gänge, wo es dann halt drinne. Und genau, da kann man jetzt einfach in die App reinschauen und dann in die Welt hinein hören. Und alle Infos stehen auch nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr also gerne mal reinklicken und schauen, wenn ihr mehr wissen wollt dazu und das mal ausprobieren wollt, akustisch euch auf die Reise zu begeben.
Darf ich dich fragen, du hast ja vorhin so schön vom Riesenrad erzählt. Nun bin ich jetzt hier so der Geräuschemensch, so wie ich sie erzähle, aber wie ist es denn bei dir? Welche Arten von Momenten unterwegs findest du, die dich besonders zurückkommen lassen? Also sind das Momente, wo du, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, wo du jetzt im Rückblick vielleicht so eine Art roten Faden findest, nach dem Motto, ah ja, stimmt, also immer wenn ich irgendwo, ich weiß nicht, an einem Hang sitze mit einem schönen Blick über ein weites Tal, dann bin ich ganz nah bei mir? Oder gibt es vielleicht sogar Arten von Momenten, die du ganz gezielt suchst, wenn du unterwegs bist, wo du weißt, das ist es eigentlich, ein Café, ein Buch, und dann habe ich diese Stunden der Muße, die ich vorhin auch angesprochen habe, unterwegs?
Ja, ich suche immer die Momente, wo man auf irgendwas rauf schauen kann, also so Ausblicke.
Also doch das Riesenrad, dann passt es ja wirklich sehr gut.
Das Riesenrad. Naja, und jetzt in Nizza habe ich eine Postkarte entdeckt in so einem Touri-Nahen, und da war so ein altes Gemälde oder so eine Zeichnung drauf von einer Frau, die auf so einer Klippe sitzt und auf den alten Hafen, auf die Altstadt von Nizza schaut, und man sieht so im Anschnitt das Meer und dann eben auch die Stadt. Und das war eigentlich meine größte Challenge jetzt im Urlaub, jetzt rauszufinden, wo diese das Bild gemalt worden ist. Und ich habe alle möglichen Wanderrouten dort jetzt in den 3 Wochen gemacht, um möglichst nah ein Foto dann am Ende davon schießen zu können, aus dieser Perspektive, wo das wahrscheinlich gemalt worden ist, weil ich das erstmal eine schöne Perspektive fand und es sowieso gerne mag, dann irgendwie auf die Stadt zu schauen, auf Gegenden zu schauen und diesen weiten Blick zu haben.
Und würdest du sagen, du hast die Stelle so naheliegenderweise gefunden?
Ja, ich glaube, es fehlen noch so ein paar Millimeter oder Zentimeter, was, glaube ich, ein bisschen daran liegt, dass inzwischen auf diesem Berg, wo ich dann war, ganz viele Bäume gewachsen sind. Und da war so eine Bastion. Also ich konnte auf die Bastion nicht rauf. Die war jetzt in Privathand. Und ich glaube, wenn man auf dieser Bastion wäre, dann hätte man ungefähr diese Höhe von der Frau gehabt. Und ich war eine Etage quasi tiefer auf diesem Berg ausgeguckt. Und da habe ich mich dann so durch Büsche geschlagen und dachte, hoffentlich falle ich jetzt nicht gleich auch noch runter. Und hatte dann so einen Blick, wo ich dachte, ja, das ist eigentlich schon so relativ gut getroffen, weil es gibt noch einen offiziellen Ausguck, aber da sieht man eben weniger von der Altstadt, weil dann so ein kleiner Hügel in Nizza den Blick versperrt. Ist auch ein sehr schöner Blick, aber ist ein anderer Blick, und das ist sehr schön. Und ich merke eben, dass die Ruhe dann kommt, wenn ich wandere durch Gegenden oder wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und keine To-Dos habe und keine Termine habe und nicht der Café-Lesetyp, der bin ich gar nicht, sondern wirklich der, ich wandere jetzt die ganze Zeit und wander und wander und wander und komme immer höher und sehe aus anderen Perspektiven etwas, und das finde ich total genial.
Ja, also dieser Überblick im doppelten Sinne wahrscheinlich. Also zum einen eben über die Landschaft, die dich umgibt, aber vielleicht dann auch so eine gewisse Draufsicht auf die ganzen Details, Werkstatttermin und was weiß ich, irgendwelche nervigen Geschichten im Alltag, die dann vielleicht aus dieser Draufsicht auch nicht mehr ganz so bedeutungsvoll erscheinen. Wenn man mal die Zeit hat, ein bisschen die Gedanken auch wandern zu lassen.
Bist du denn an Reisen auch durch deine Familie herangekommen? Also seid ihr auch, als du Kind warst, viel gereist? Weil mein Eindruck ist auch der, dass eben unser Reisen oftmals eben auch was mit unserer Kindheit zu tun hat. Also sind wir schon mit unseren Eltern durch Afrika gewandert oder eher zur Ostsee immer nur. Das prägt uns ja auch in gewisser Weise. Und man kann ja auch Angst haben vor dem Reisen, also vor diesem ganzen Ungewissen. Da geht's los, oh Gott, fährt man links oder rechts rum in dem Land? Und wie fahren die überhaupt? Und traue ich mich da überhaupt Auto zu fahren? Oder es geht ums Geld wechseln, es geht um Nahrung und was sind auch für kulturelle Regeln da? Aber einfach eben auch weit weg zu sein oder lange auch weg zu sein von zu Hause, das sind ja auch manchmal so Ängste da. Also bist du schon von sehr früh daran gezogen worden oder hat sich dieser Weltmut dann erst mit der Zeit so entwickelt?
Weltmut, schönes Wort. Letzteres. Also es war für mich auch im übertragenen Sinne eine Reise. Klar, wir haben in meiner Kindheit auch Urlaube gemacht, aber das waren dann wirklich sehr kontrollierte Geschichten in irgendwelchen Hotels in Spanien oder auf Campingplätzen in Deutschland, in Tschechien, irgendwo in Nachbarländern, mal auch in Frankreich. Also es war tendenziell mit meinem Vater dann zumindest naturnah. Das habe ich, glaube ich, schon von ihm mitbekommen. Er ist ein begeisterter Bergsteiger, er hat zwei Kajaks. Also wir waren immer irgendwie in der Natur unterwegs, aber nie weit weg. Und mit meiner Mutter, meine Eltern waren getrennt, ging es dann, wie gesagt, eher in Hotels an irgendwelche Strände. Ich glaube, für mich so dieses Reisegehen, diese Neugierde wurde mir eigentlich eingeflößt durchs Lesen. Also ich habe schon immer sehr, sehr viel und sehr, sehr gern gelesen und in meiner Kindheit und Jugend vor allem auch Abenteuergeschichten, irgendwelche Expeditionsberichte oder Jack London, die Frontier, also Man versus Wild, so dieses ganze Thema. Und ich glaube, das hat mich so ganz ursprünglich tatsächlich dann am Reisen gereizt. Also der Gedanke, jetzt gar nicht so doof, der Begriff ist ja auch verbraucht, so der Exotik, der Fremde nachzujagen, aber schon die Erkenntnis irgendwann zu haben, ich kann diese fernen Orte und diese Abenteuer in irgendeiner Art und Weise schon auch selbst erleben. Also es steht mir zur Verfügung. Und genau wie du sagst, das, was uns Angst macht und was dann am Ende vielleicht auch so ein Abenteuer wird, das ist ja auch ganz subjektiv. Also für dich ist dann vielleicht schon das Abenteuer, dich da bei Nizza durch die Büsche zu schlagen, weil du Angst hast, vielleicht ist da irgendwo eine Klippe und dann kickt die Höhenangst wieder rein. Für mich war damals eben diese Australienreise deswegen großes Abenteuer, wo man heute vielleicht sagt, ja mein Gott, macht da irgendwie jeder zweite Jugendliche halt Work and Travel, ist da nichts dabei. Für mich damals, weil ich eben sehr behütet aufgewachsen bin, war das ein Riesenthema. Also selbst mir Lebensmittel zu kaufen, meine Wäsche selbst zu waschen, das waren alles keine Selbstverständlichkeiten, wenn ich ganz ehrlich bin. Also schon beim Kleinen fängt es an. Und dann sich wirklich ein Jahr lang selbst zu organisieren, Eigenverantwortung zu übernehmen, war ein großer Schritt. Und deswegen dieser Weg hin, dann auch weitere Reisen zu unternehmen, auch mal ein paar Wochen sich zuzutrauen, wirklich in der Wildnis zu verschwinden, wo man dann auch besser vorbereitet ist und nicht irgendwelchen Blödsinn macht, das war ein Prozess über viele Jahre hinweg. Und da hilft natürlich das Tun sehr viel, also diesen Mut dann auch zu erlangen, weil das dann auch zu der Erkenntnis führt, diese großen abstrakten Herausforderungen sind, wenn man dann Schritt für Schritt das Ding angeht, eigentlich gar nicht so groß, sondern es sind einfach viele kleine Entscheidungen und ist alles gut machbar im Normalfall. Aber man lernt dabei natürlich genau das, also eben den Mut zu haben, diese scheinbar großen Herausforderungen auch anzugehen und ohne jetzt noch wieder ein ganz großes anderes Fass aufzumachen, aber das lässt sich natürlich schon auch sehr gut dann auf andere Lebensbereiche übertragen. Also diese Erkenntnis, Dinge, die mich das Fürchten gelehrt haben, als ich sie nur so ganz abstrakt als großen Brocken in meinem Hinterkopf hatte, wenn ich sie dann wirklich mal angehe, dann wären sie machbar und ich bin dann doch eher behütet und sicherheitsorientiert aufgezogen worden und deswegen, also mir hat das zum Beispiel dieses Reisen und auch dieses Selbstbewusstsein, dieser Weltmut zum Beispiel auch durchaus dazu verholfen, dann mit viel Überwindung mir irgendwann zuzutrauen, mich auch selbstständig zu machen oder auch auszuwandern, also all diese großen Lebensentscheidungen, das wurde mir jedenfalls nicht in die Wiege gelegt.
Ja, spannend. Und ich habe ja schon gesagt, du machst nicht nur den Podcast, du schreibst ja auch. Und ich will mal eine Passage vorlesen von dir, weil das passt total gut zu dem Fass, was du gerade aufgemacht hast. Und da können wir ja mal genauer reinschauen. Du hast nämlich geschrieben, die Intensität von Abenteuern kann dazu ermutigen, bekannte Erfahrungsräume zu verlassen. Unterschieden nicht skeptisch gegenüberzustehen, sondern sie wertzuschätzen, die eine oder andere vermeintliche oder tatsächliche Grenze zu überwinden, die kleinen und großen magischen Momente unterwegs bewusst auszukosten. Deshalb die Frage, was hast du denn beim Reisen gelernt, was du vielleicht niemals gelernt hättest, wenn du nicht gereist wärst? Und das ist natürlich ein riesiges Fass. Du hast die Selbstständigkeit schon angesprochen oder eben auch diese Lust auszuwandern. Was fällt dir denn noch ein? Wo hast du plötzlich gemerkt, da sind Unterschiede, da sind Dinge anders, als du sie vielleicht kennst, aber das ist nicht schlechter oder nicht besser, sondern es ist einfach nur anders oder eben auch dieses Abenteuer und diese erweiterten Erfahrungsräume?
Was habe ich beim Reisen gelernt diesbezüglich? Also wenn ich es auf den Punkt bringen muss, dann ganz allgemein ausgedrückt, also das ist natürlich alles auf mich bezogen, auf meine Erfahrungen, das darf jemand anders natürlich auch gerne ganz anders sehen, aber für mich ist eigentlich die Erkenntnis aus dem Reisen, dass ein aufregendes Leben immer auch aufreibend sein muss. Also dieser Komfortdrang, den wir viele von uns, würde ich behaupten, haben, daheim im Leben und oft auch unterwegs, wo dann idealerweise die Matratze auch möglichst weich und die Handtücher gut geweißt und so weiter sein müssen und das Buffet möglichst groß. Ich arbeite jetzt natürlich mit Klischees, aber meine Erkenntnis ist aus dem Reisen, dass die Trips, die mich bis heute beflügeln in Erinnerung, sämtlich solche waren, die, während ich sie erlebt habe, echt heftig waren und mitunter auch vielleicht nicht so schön. Also wo ich mitunter auch gelitten habe und wo ich an meine Grenzen geführt wurde, mental oder auch physisch, und wo ich danach aber ja, mit einem gestärkten Selbstbewusstsein rausgekommen bin und aber vor allem eben auch mit dieser Erfahrungs- und Erinnerungsintensität gesegnet war und auf diese Dinge heute als einen wahnsinnigen Erfahrungsreichtum zurückblicke. Und genau das nehme ich eigentlich auch in meinem eigenen Leben wahr. Also bevor ich mich selbstständig gemacht habe dann schlussendlich und dann auch ausgewandert bin, habe ich 6 Jahre lang am gleichen Ort, in der gleichen Arbeit gearbeitet, habe die super gern gemacht, hatte dort gute Freunde und war mir dann irgendwann auch bewusst, also wenn ich jetzt nicht proaktiv eine Entscheidung treffe, das kann passieren, dass ich das genauso auch noch 10 Jahre weitermache. Das ist einfach wahnsinnig komfortabel und schön. Und ich hätte da jetzt auch generell kein Problem mit gehabt und mache auch niemandem einen Vorwurf, der dann entscheidet oder die entscheidet, ja, das ist es, mache ich weiter. Aber für mich persönlich ist einfach die Erkenntnis aus dem Reisen und auch aus vielen Gesprächen mit meinen Podcast-Gästen, dass die bereicherndste Variante meines Lebens, die führe ich dann, wenn ich, klar, glücklich bin, wenn es mir gut geht. Ich werde jetzt auch nicht ständig von Herausforderungen umgeben sein, das nicht, aber in gewissen Abständen und Umständen mich doch mal challenge. Und deswegen war dann auch für mich eben der Zeitpunkt gekommen zu sagen, so, es war eine gute Zeit, diese 6 Jahre dort, aber ich ziehe jetzt weiter, mache was anderes. Und genauso ist es beim Reisen auch. Also es gibt Wohlfühltrips, die führe auch ich durch, aber es gibt immer mal wieder definitiv auch Reisen, wo ich sage, jetzt darf es auch mal wieder ein bisschen ans Eingemachte gehen, ohne jetzt natürlich Leib und Leben aufs Spiel zu setzen.
Und was war so ein ganz konkretes Beispiel, wenn du an so ein aufreibendes Event denkst?
Könnte ich jetzt ganz, ganz viele bringen. Zum Beispiel waren wir vor ein paar Jahren mal unterwegs im Sarek-Nationalpark in Schweden. Das wird stimmt natürlich nicht ganz, aber wird immer so marketingmäßig als die letzte große Wildnis Europas beschrieben. Ist auf jeden Fall eine riesige Wildnis, 2000 Quadratkilometer, Gletscher, Weiten, Hochebenen, eiskalte, strömende Flüsse. Keine Wege, keine Imbissbuden, kein Nichts, kein Empfang auf dem Handy. Und da sind wir knapp 3 Wochen durchgewandert. Das heißt, also man muss auch für 3 Wochen Verpflegung mitschleppen, über 30 Kilo auf dem Rücken. Und das war also physisch hammerhart für mich. Ich bin jetzt kein Muskelprotz. Und wenn es dann auch noch regnet und du dann auch tagelang im nassen Zelt liegst, im nassen Schlafsack und einfach entkräftet bist, klamm bist. Es ist dann schon elendig mitunter auch, aber dann gibt es natürlich auch diese Momente, wo dir wieder die Schönheit bewusst wird. Also jeder einzelne Lagerplatz, den wir dort hatten, hat alle Lagerplätze getoppt der 20 Jahre meines Lebens vorher. Also es war wunderschön in diesen Hochtälern, die Flussdeltas, die sich unter uns ausgebreitet haben, dann abends ein Lagerfeuer zu machen, Holz zu sammeln, 3 Wochen lang nichts zu trinken außer Gletscherwasser, frisch gespeist. Du siehst den Gletscher oben, stehst am Bach, schöpfst das Wasser ab. Also das sind dann auch wieder Dimensionen an Freude, an Naturnähe, die verlassen dich im Nachhinein nie wieder. Da könnte ich mich jetzt direkt schon in Rausch reden, weil das so großartig war. Aber ich weiß noch, auch wenn es jetzt in Erinnerung fast schon immer ausgeblendet wird, während es anhielt, gab es Tage, wo ich wirklich Schwierigkeiten hatte, mitzuhalten, weiterzukommen, mit den Schmerzen, mit der Müdigkeit, mit der Kraft haushalten zu können. Dann gibt es aber natürlich auch Momente, wo es dann einfach großen Mut erfordert hat, für mich zumindest. Wir waren letztes Jahr auf Fiji tauchen, haben dann auch einen Shark Dive gemacht. Also das hat mich mit Urängsten konfrontiert, von Bullsharks umgeben zu sein, ohne Käfig. Also sich dann auch wirklich zu verlassen auf diese Local Diving Guides, dass sie dann hoffentlich wissen, wie es gut funktioniert. Und dann vielleicht noch als letztes Beispiel schon bisschen länger her eine Tour durch Nordindien, die wir mal unternommen haben, via Motorrad durch den Himalaya, wo es dann auch fahrtechnisch ans Eingemachte ging. Also hoch, Gebirgspässe zu fahren mit 1000 Meter tiefen Abgründen neben dir auf Schlammstraßen mit sehr überschaubaren Fahrkünsten. Das war dann eine tatsächliche Gefahr. Das würde ich jetzt, glaube ich, heute auch nicht mehr unbedingt empfehlen oder machen. Aber anders als jetzt der Sarek-Nationalpark zum Beispiel, wo es dann eher einfach ums Kräfteverhältnis ging, war das schon auch ein Risiko. Aber auch das jetzt im Nachhinein betrachtet, wo es ja auch gut gegangen ist, ein großer, großer Reichtum, den ich mit mir trage.
Ja, und wie toll du das erzählst. Also wer von den Seven Mind-Hörern bislang noch nicht deinen Podcast gehört hat, der wird jetzt sicherlich direkt auch rüber swipen zu dir und Fan, weil diese Lebendigkeit, die du da gerade reingebracht hast, als du vom Nationalpark zum Beispiel erzählt hast, das war irgendwie richtig schön mitzuspüren und so eine Idee davon zu kriegen, wie du dich da gefühlt hast. Bei all den Sachen, die du erzählt hast, wird ja nicht nur deutlich, dass wir uns verändern durch das Reisen, sondern die Welt verändert sich ja vielleicht auch ein bisschen durch das Reisen. Also wir fliegen irgendwo hin, wir wandern durch einen Nationalpark, wo Tiere sonst vielleicht unter sich nur wären, oder wir sind plötzlich bei Haien ganz nah dran, weil wir das Wasser erobern. Wir legen viele Kilometer mit Autos zurück und so weiter und so fort. Stichwort Nachhaltigkeit. Also das ist ja auch ein ganz großes Thema und immer größer geworden, gerade in den letzten Jahren, dass Leute sich fragen, wenn ich reisen will, wie kann ich denn eigentlich nachhaltig reisen? Denn irgendwie muss ich da ja hinkommen und irgendwie will ich ja vor Ort auch sein und vielleicht auch durch den Tourismus, der vor Ort entsteht, vergeht ja vielleicht auch wieder Kultur, weil Hochhäuser gebaut werden, Hotels, oder weil vielleicht die ganzen Altstadtwohnungen plötzlich Airbnbs werden und die Menschen, die eigentlich in der Altstadt wohnen, die ja, kriegen dann gar keine vernünftige Miete mehr. Müll entsteht natürlich auch wahnsinnig viel. Auch in einem Nationalpark kann Müll plötzlich liegen, wenn Leute da durchwandern. Also du als Vielreiser, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei dir da?
Machst du natürlich jetzt nochmal ein Riesenthema auf. Da haben wir uns auch in etlichen Folgen schon stundenlang mit beschäftigt. Deswegen können wir es hier jetzt bestimmt nur noch streifen. Aber es ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also dieses Bewusstsein auch zu haben, dass Reisen vor allem auch ein Privileg ist. Das ist kein Anspruch, den wir haben, sondern es ist ein Privileg, weil wir das Glück haben, einen deutschen oder einen europäischen Pass zu haben, weil wir uns das leisten können. Und das ist natürlich dementsprechend auch ein Privileg, dass wir bewusst und behutsam nutzen sollten. Und das geht aber dementsprechend auch mit Verantwortung einher. Und zwar mit einer ökologischen Verantwortung. Das ist, glaube ich, die Dimension bei Nachhaltigkeit, an die die meisten dann auch direkt denken. Es geht aber natürlich auch mit einer sozialen, kulturellen und so weiter Verantwortung einher. Also auch andere Dimensionen der Nachhaltigkeit, die wir uns bewusst machen sollten. Und klar, also wie du sagst oder zumindest angedeutet hast, also viele noch so tolle Reiseunternehmungen sind unter ökologischen Gesichtspunkten eine ziemliche Katastrophe. Sollten wir, wenn wir über unseren Planeten jetzt so kurz gedacht nachdenken, eher unterlassen und zu Hause bleiben. Und andererseits gibt es natürlich aber auch Vorteile des Reisens, klar. Also Ökotourismus hast du auch schon angedeutet. Tatsächlich, ich habe es selbst vielfach bezeugt, gibt es viele Landstriche, Regenwälder oder auch natürlich Whale-Watching, solche Themen, also Tierbegegnungen, Naturbegegnungen, in denen der behutsame Ökotourismus einer der Hauptgründe ist, dass diese Landstriche geschützt werden. Und natürlich auch generell die positive und verbindende Kraft des Reisens ist ein Faktor, an den ich auch glaube, aber der reicht nicht als Begründung, um jetzt einfach weiterzumachen, wie wir lustig sind.
Die spannende Frage ist ja, was hast du für dich für Ideen oder Ansätze oder Lösungen gefunden, die du gut findest?
Es sind so ein paar. Also woran ich persönlich nicht glaube, sind rigorose Verbote und dogmatische Richtlinien, wo dann irgendwelche Leute mit Shaming jedweder Art, klar, Flight-Shaming ist so das Erste, woran man denkt, aber gibt ja auch noch andere, belegt werden, sondern ähnlich wie auch beim ganzen Thema Ernährung, ne, wo dann manche vielleicht fordern, gar kein Fleisch mehr zu essen, und wer dann nochmal eine Bratwurst auf den Grill legt, ist dann der Buhmann. Also ich glaube an sowas nicht, weil wir sind alle sehr unterschiedlich. Wir leben alle in sehr unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten, haben vielleicht auch unterschiedliche familiäre, berufliche Verpflichtungen, Möglichkeiten. Aber die Verantwortung, an die ich glaube, ist, dass jeder und jede von uns schauen sollte, was können wir in unserem Leben machen? Was ist für mich praktikabel und realistisch? Ich persönlich habe da so ein paar Punkte, wie zum Beispiel also das Thema Fernreisen. Wir haben jetzt viel über Fernreisen gesprochen, und gleichzeitig ist natürlich trotzdem auch immer wieder bei mir eine große Aufgabe, Fernreisen zu reduzieren. Deswegen, ich lebe nun seit ein paar Jahren in den USA, sind wir auch sehr, sehr viel hier unterwegs. Nun könnte man mir entgegenhalten, ja gut, da ist es ja auch leicht. USA ist ja ein ganzer Kontinent fast schon. Kann man ja wunderbar viel auch mit dem Zug erreichen. Du hast gut reden. Aber ich habe, bevor ich ausgewandert bin, zum Beispiel auch ein ganzes Buch über Brandenburg geschrieben. Über Fontane in Brandenburg in dem Fall. War also auch dort viel unterwegs, habe viele spannende Geschichten gefunden und weiß auch aus unseren Folgen im Weltwach-Podcast, dass Folgen über Deutschland und über das Abenteuer vor der Haustür finden, wahnsinnig gut ankommen. Also da zählen einige zu den beliebtesten, die wir haben. Das heißt also auch viele Reisefans haben das schon lange verstanden, dass es nicht immer zwangsläufig in die Ferne gehen muss. Wenn es dann aber eben doch mal in die Ferne geht, dann klar gehört mit dazu, dass man möglichst mit dem Zug reist. Wenn das nicht geht, den Flug zumindest kompensiert und auch wohl überlegt entscheidet, wann und wohin ich fliege. Also idealerweise jetzt nicht, ist natürlich auch ein abgegriffenes Beispiel, aber idealerweise nicht für ein Shopping-Wochenende nach Malle oder London, sondern wenn ich schon fliege, dann dafür sorge, dass es sich möglichst auch lohnt. Und lohnen heißt für mich, dass ich dann möglichst lange dort bleibe. Also statt dreimal im Jahr irgendwie halb um die Welt zu fliegen, dann lieber einmal und dann möglichst lange dort zu bleiben und dann auch wirklich versuche, etwas über die Destination und ihre Menschen zu lernen, zu erfahren und dieser Destination und ihren Menschen auch die Möglichkeit gebe, etwas über mich zu lernen und auch von mir zu profitieren. Das gehört auch mit dazu. Und damit einhergeht dann auch die Frage, warum bin ich überhaupt dort? Warum reise ich an diesen Ort? Suche ich jetzt, da sind wir auch schnell wieder beim Thema Achtsamkeit. Das ist das Schöne, dass achtsames Reisen oft gar nicht so weit entfernt ist, auch von nachhaltigem Reisen, meiner Erfahrung nach. Also suche ich nur nach Sehenswürdigkeiten? Muss ich jetzt die ganzen Klischees abklappern, um mir das Bild bestätigen zu lassen, das ich ohnehin schon hatte? Oder interessiere ich mich für das, was wirklich da ist? Ich habe vorhin andeutungsweise angesprochen, Laos, das Land, in dem ich des Öfteren schon war. Das Gleiche könnte ich aber auch bringen, jetzt zum Beispiel Tansania letztes Jahr, wo wir auch bei den Maasai unterwegs waren. Also bin ich dann im Zweifel auch mal in so einem Maasai-Dorf, um, naja, Fotomotive zu finden. Also eigentlich eher so ein Museumsdorf, wo ich dann hoffe, möglichst naturbelassenen Zustand vorzufinden, wo idealerweise dann auch noch so ein Maasai steht im Lendenschurz mit Stab auf einem Bein, perfektes Fotomotiv vorm Sonnenuntergang. Wenn er dann ein Smartphone, das habe ich dann auch gesehen, mal in der Hand hat, wo dann irgendwelche Touristen sagen, ja, leg das mal weg, das stört das Motiv. Also da finde ich viel spannender als diese Inszenierung einer 10.000 Jahre alten Lebensweise, die man sich ja auch in den Geschichtsbüchern wunderbar anschauen könnte, die Wirklichkeit der Menschen zu ergründen. Ob nun in Laos oder in dem Fall auch in Tansania oder Kenia. Also in dem Fall Menschen, und das ist ja wahnsinnig spannend, Menschen, die immer noch nomadisch leben, aber trotzdem digitale Kommunikation betreiben, die seit 10, 20 Jahren jetzt überhaupt die Möglichkeit haben, diese Art von Information zu erhalten, die auf diese Art und Weise die Möglichkeit erhalten, am Bankenwesen teilzunehmen, kleine Businesses aufzubauen und mit einem Menschen in Kontakt zu kommen, der im 21. Jahrhundert mit solchen Widersprüchen ja auch sicherlich ringt, mit solchen Gegensätzen, also in eine hochmoderne Welt katapultiert worden zu sein, in diese jetzt auch eingebunden zu sein und gleichzeitig vielleicht mitunter sich auch noch gegen Löwen verteidigen muss, weil er natürlich auch noch eine Herde hat und nach wie vor halb nomadisch lebt im Falle der Maasai oder viele zumindest dort. Das sind, finde ich, wahnsinnig spannende Fragen. Also eben eine echte Neugierde mitzubringen und im Zweifel auch eine Offenheit, ein Interesse neben den Schönheiten einer Destination auch für die Probleme und die Schattenseiten eines Landes, die im Tourismus ja oft ausgeblendet werden. Und wenn ich persönlich solchen Fragen nachgehe und mich nach diese Art von Wirklichkeit richte, dann führt mich das tendenziell auch ab von diesen absolut ausgetretenen touristischen Autobahnen, also Stichwort Overtourism, sondern dann komme ich gelegentlich geleitet durch diese Fragen auch eher in Gebiete, wo ich dann in kleineren Hotels oder Unterkünften bin, privat geführten Unterkünften, wo ich mit lokalen Guides unterwegs bin, die mir ihre Nachbarschaft, ihre Freunde, ihre Menschen zeigen, ihre Gegend und dann eben auch dadurch verursache, dass zum einen diese sehr rasante Veränderung nicht so über diese Orte hereinbricht, sondern idealerweise behutsam Einkommen generiert werden kann, auf eine Art und Weise, die den Menschen hilft, über die Runden zu kommen, natürlich auch ihren Lebensstandard zu erhöhen. Das wünschen wir ihnen ja auch. Wir wollen gar nicht unbedingt, finde ich, als nachhaltig und verantwortungsbewusster Reisender, dass jetzt alles genau so bleiben muss, wie es schon immer war. Denn das, was wir romantisieren, ist oftmals auch einfach Armut, muss man auch einfach dazu sagen. Und gleichzeitig hilft es den Menschen auch, ein Bewusstsein zu behalten dafür, dass genau das, was sie dort umgibt, diese Natur, in dem Fall jetzt, ich bleibe nochmal bei Tansania oder auch Laos, der Regenwald, die Tiere, die es dort gibt, dass das nicht was ist, was heute in der heutigen modernen Welt keine Rolle mehr spielt und eigentlich beiseite geschafft werden muss, sondern dass das ein riesiger Wert ist, ein Wert, der Menschen aus aller Welt anlockt und ein Wert, auf den es sich lohnt, stolz zu sein und der unbedingt auch erhalten werden soll. Sorry, das war jetzt etwas länger, aber ich versuche es etwas zu komprimieren.
Ja, aber ist doch gut, weil man merkt ja, du befasst dich viel mit dem Thema und dein Nachhaltigkeitsbegriff ist auf jeden Fall ein breiter Nachhaltigkeitsbegriff, der jetzt nicht nur sich fragt, was ist jetzt, wie viel CO2 gerade ausgestoßen, sondern eben viel
größer. Gehört natürlich auch dazu, aber ja.
Genau, aber du hast jetzt viel größer geschaut und es ist, glaube ich, ganz gut deutlich geworden, dass es viele kleine Entscheidungen sind, die man treffen kann. Eben zum Beispiel, welche Unterkunft nehme ich, in welche Restaurants gehe ich, wie unterstütze ich die lokalen Leute vor Ort, sowas zum Beispiel. Eben aber auch, wohin will ich eigentlich reisen, warum will ich dahin reisen und was will ich erleben. Und eben auch wirklich dieser Hinweis, so auch vor der eigenen Haustür gibt es super viel Schönes zu reisen. Wenn wir über Reisen nachdenken, müssen wir ja gar nicht nur über Flugreisen oder über andere Länder nachdenken. Reisen ist ja auch immer etwas, was bei uns im Land passieren kann. Und du hast Brandenburg angesprochen. Da bin ich ja auch super viel mit dem Rad unterwegs oder wandere. Und da gibt es Ecken, die sehen auch aus wie Schweden teilweise, wo man tolle Seenlandschaften hat und Wälder und wo man auch wirklich über viele Stunden niemanden sieht, wenn man eben auch diesen nicht abgetretenen Pfaden direkt neben der S-Bahn oder neben dem Bahnhof spaziert. Oder zum Beispiel, mir ist auch, als du gesprochen hast, eingefallen, in Garmisch-Partenkirchen gibt es diesen Alpsee, der auch so Kanada-mäßig aussieht. Oder ich war am Königssee, in Berchtesgaden ist das. Und das ist einfach wirklich auch so ein Kanada-Feeling, wenn man da so durchläuft. Also ich war noch nie in Kanada, ich kenne natürlich nur die Bilder aus dem Fernsehen. Da dachte ich auch, ja, so muss sich das anfühlen, wenn man jetzt durch Kanada spaziert. Also es gibt wirklich super viel, was man natürlich entdecken kann vor Ort. Und das ist ja ganz großartig. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, die kann man eben nicht vor Ort entdecken. Also ob das nun die afrikanische Landschaft ist oder eben auch dieses Nizza-Gefühl, das sind eben dann Dinge, die gibt es halt nicht in Leipzig oder in Köln oder so zu entdecken. Da muss man dann doch schon woanders hin. Und ich bin auch voll bei dir, eben einfach länger unterwegs zu sein. Und als ich das erste Mal in Nizza war, war das wirklich wie so ein verlängertes Wochenende. Nur das ist schon viele, viele Jahre her. Und auch als ich jetzt zurückgekommen bin, dachte ich mir, ich hatte nicht einen Tag Langeweile und hier war so schlechtes Wetter, dass ich dachte, ich muss eigentlich direkt wieder zurück und ich hätte dann nochmal 3 Wochen sein können, ohne mich zu langweilen, sondern einfach sich auf die Sachen einzulassen. Und ich glaube, ich würde das heutzutage auch gar nicht mehr machen, weil das viel zu viel Energie kostet, für ein Wochenende irgendwo hin und dann kurz alles sehen und zurück. Dann nimmt man viel zu wenig mit und ich genieße das sehr, irgendwie auch irgendwo anzukommen und so ein Gefühl von Alltag zu entwickeln und eine Stadt oder einen Ort kennenzulernen und dadurch auch selber mich damit zu verbinden. Das hast du vorhin auch so schön gesagt, so dieses bei dir sein bedeutet ja für dich Achtsamkeit und empfänglich sein für Details. Und die Details kann man ja auch erst nur aufschnappen, wenn man die Augen ein bisschen gewöhnt hat und die Ohren und den Mund gewöhnt hat an all diese Dinge.
Ja, genau, ja.
Mich würde am Ende der Folge jetzt noch von dir interessieren. Du bist in New York gerade und auch schon eine ganze Weile. Da bist du ja auch gerade, hast du gesagt, gar nicht, weil du da Urlaub machst, sondern weil du da wohnst inzwischen. Ja. Nun gibt es ja viele, die vielleicht im Laufe des Jahres gerne mal nach New York wollen oder irgendwann mal nach New York wollen. Welchen ultimativen Geheimtipp hast du für New York, den man als Tourist machen kann, den Touristen aber üblicherweise nicht machen, wenn sie auf touristischen Blogs unterwegs sind. Die großen Sachen, das ist völlig klar, Freiheitsstatue und sowas, was man alles machen kann, aber was würdest du
Müsste ich auch nochmal machen, aber okay. Ja. Die Dinge fallen dann hinten runter, nicht wahr?
Was würdest du jemandem zeigen oder raten, der nach New York demnächst geht?
Also meine erste Antwort wäre was zugegebenermaßen doch auch relativ viele Touristinnen machen, aber auch aus einem guten Grund, aber auch viele Locals. Und das ist einfach mal die Highline runterzuschlendern. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal was gehört hast.
Nee.
Das ist ein Park, der mitten durch New York führt, mitten durchs Gewusel. Und zwar auf einer alten Eisenbahntrasse. Also das ist eine alte Eisenbahnbrücke, stillgelegt, schon seit vielen Jahrzehnten. Wäre unter weniger idealen Umständen dann irgendwann abgebaut worden oder einfach brach als unschönes Überbleibsel einer früheren Vergangenheit, hätte halt dann durch die Stadt geführt. Und das wurde vor einiger Zeit umgewandelt in einen wunderschönen, kilometerlangen Park, auf dem man durch die Stadt erhöht über dem Verkehrstrubel wandern kann, von Hudson Yards bis runter nach Meatpacking in den Bezirk. Und das ist ein wunderschöner Spaziergang. Also von dort aus sieht man die Stadt und ist aber komplett in einer Parkoase. Also das lohnt sich wirklich. Idealerweise vielleicht am Vormittag. Nachmittags wird es oft auch voll. Und das ist definitiv ein Tipp. Und dann vielleicht noch ein Tipp, den nicht ganz so viele kennen. Central Park ist natürlich ein traumhafter Park. Wunderbar, muss man unbedingt erkunden. Gern auch einen ganzen Tag lang mindestens. Aber gern auch mal nach Brooklyn rüberschauen. Dort gibt es den Prospect Park. Der ist ein bisschen kleiner, aber immer noch riesig und von Touristen kaum erkundet. Da sind dann wirklich eher nur die Locals unterwegs und da hat man deutlich mehr Ruhe. Also wer in diesem Trubel New Yorks nach 2-3 Tagen Sightseeing und Skyscrapers und Rooftop-Bars mal ein bisschen runterkommen möchte, gern einfach mal nach Brooklyn rüberschauen in den Prospect Park. Eine sehr, sehr schöne, riesige Parkanlage.
Toll. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich liebe Ausgucke über eine Stadt. Was würdest du mir da empfehlen? Was wäre der beste Ausguck über die Stadt? Wo habe ich einen schönen Blick?
Na klar, gibt's dann so Sachen wie Empire State Building und so, ne, wo dann, glaube ich, ein Ticket, ich war noch nicht oben, ein Ticket $50-60 kostet. Also das ist dann so eine Sache. Ich lebe momentan selber in Manhattan. Das heißt, ich lebe hier im 22. Stock und unser Gebäude ist sehr hoch. Und ich bin 2 Kreuzungen selber vom Empire State Building entfernt. Das heißt, ich habe hier auf meiner eigenen Rooftop-Terrasse genau diesen Blick. Deswegen musste ich jetzt noch nicht händeringend danach suchen, wo es das sonst noch so gibt. Ich weiß aber, ein Trick ist auch nicht ganz günstig, aber vielleicht trotzdem eine gute Option für einige New York-Besucherinnen und Besucher. Ein Hochhaus in Hudson Yards namens The Edge. Das ist ein ziemlich prägnantes, auch sehr bekanntes Hochhaus. Da gibt es oben eine riesige Terrasse, die freischwebend ist über dem Abgrund. Zum Teil auch mit einem Glasboden. Also deswegen auch der Name The Edge, weil es eben so rüberragt über den Abgrund. Also genau das Richtige auch für dich, lieber René, mit deiner Höhenangst. Das ist natürlich wirklich ein grandioser Ausblick, weil man da in alle Richtungen schauen kann, Richtung World Trade Center, Financial District, aber auch in die andere Richtung, Richtung Central Park. Und der kleine Trick ist, also auch dort kostet, glaube ich, ein Ticket irgendwie $40-50. Es gibt dort oben aber ein Restaurant, sehr, sehr gut. Und wenn man sich dort einen Tisch reserviert und dort isst, dann kann man kostenlos auch auf die Terrasse raus. Das heißt also, das lohnt sich. Ist natürlich dann dementsprechend auch nicht wahnsinnig günstig, dort zu essen. Es gibt dann dort so mehrere Menüs. Das günstigste kostet, glaube ich, so $70. Bezahlt man also noch ein bisschen mehr als für die Aussicht, aber es ist richtig lecker. Es ist keine Abzocke, sondern richtig gutes, leckeres Essen. Also wenn man sich was gönnen möchte, ist das, glaube ich, eine lohnenswerte Sache für einen richtig schönen Nachmittag. Dort richtig lecker essen gehen und dann den Ausblick genießen.
Ja, super cool, Erik. Und ja, wenn du mal irgendwie Nebenverdienst willst, könntest du ja bei dir auch ein kleines Gängemenü anbieten mit deinem Ausblick wahrscheinlich über New York.
Dafür ist meine Bude zu klein. Das ist ja hier der Deal in New York. Schöne Ausblicke, wenn man hoch genug ist, aber wenige Quadratmeter. Und kochen müsste ich auch noch können. Naja, da scheitert es dann bei mir auch.
Vielleicht dann nur einen Tee, den du machst für deine
genau,
Gäste.
Genau, den kann ich anbieten.
Erik, ich danke dir sehr, dass du hier im Podcast warst und uns einerseits Lust gemacht hast aufs Reisen und andererseits ja auch Lust gemacht hast auf die Achtsamkeit und die Verbindung von beidem. Und wenn man noch mehr von dir und über dich und weitere Tipps hören und lesen will, dann kann man natürlich erstmal deine Homepage empfehlen. Die lautet
weltwach.de. Da findet sich der Weltwach-Podcast, aber auch all die anderen Projekte, die wir umsetzen, wie zum Beispiel auch die besagte Weltwach-Klangreise, das neue Showkonzept.
Ja, deine Bücher werden dort sicherlich auch zu finden sein.
Ja.
Und in der Seven Mind App kann man sich jetzt auch mit euch und euren Tönen in die Reise begeben. Wunderbar. Dann wünsche ich dir weiterhin eine gute Zeit in New York und weiterhin ein ja tolles, aufregendes und auch aufreibendes Leben.
Und auch achtsames, wenn wir noch bei den A's bleiben. Auch das. Ja, danke
und,
dir. Danke.
Tolle Reisen. Alles Gute für dich.
Danke, dir auch. Mach's gut. Vielen Dank.
Dankeschön. Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, wahrscheinlich ist bei dir jetzt auch ganz viel Reisefieber entstanden. Ich werde jetzt noch ein bisschen länger nachdenken über das, was Erik gesagt hat, nämlich ein aufregendes Leben ist immer auch ein aufreibendes Leben. Wenn wir da über den Urlaub nachdenken, dann ist es, oder über das Reisen, dann auch nochmal etwas, was vielleicht auch ganz anders ist, als wir erst so im Sinn haben. So Reise soll entspannen und der Urlaub soll entspannen und wir sollen runterkommen. Aber dass das eben auch Abenteuer ist und unsere Komfortzone erweitern kann und all das, was vielleicht auch schief schief geht im Urlaub, ja auch ein Teil unseres Lebens ist und uns ein bisschen mutiger macht, das sind ja auch noch ganz viele andere Dimensionen, die das Reisen hat, abgesehen vom Kulturkennenlernen und vom Entspannen. Dann wünsche ich dir, wünsche ich euch schönes Reisen, viel Achtsamkeit und vielleicht auch ein bisschen eine aufreibende Zeit, damit sie aufregend ist. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.